Königskinder leben in der Ehrfurcht vor Gott. Die Woche eine Predigt gehört, da ging es darum, was würde man den Menschen oder was sollte man den Menschen als erstes beibringen, hat er gefragt. Sagt, stellt euch vor, ihr wärt auf einer einsamen Insel, da würden sich jetzt 100 Leute bekehren, die noch nie was gehört haben von Jesus. Und dann sagte der Prediger, weil er auch so ein Charismatiker war, ja, natürlich die Kraft Gottes, den Heiligen Geist und prophetisches Reden und alles. Und er sagte, Gott hat zu ihm gesprochen, sagte, ja, das ist alles gut, aber als allererstes brauchen wir die Ehrfurcht vor Gott. Als allererstes müssen wir erkennen, wer Gott ist, was er für uns getan hat, wer wir sind, wie das richtige Verhältnis zwischen uns und Gott ist. Ja, wir sind oft so, also geht mir ja auch so, dass man Gott schnell als Kumpel betrachtet oder irgendwie als, naja, das ist der gute Mann von nebenan. Ja, aber ich glaube Gott, also nee, ich glaube nicht nur, sondern ich weiß, Gott ist viel, viel, viel mehr. Ne? Gott ist der auf dem Thron sitzt und der regiert. Aber ich fange mit einer anderen Bibelstelle an, und zwar Kolosser 2, 8 bis 10. Kannst du schon mal vorlesen. Lasst euch nicht durch spekulative Weltanschauungen und anderen hochtrabenden Unsinn einfangen. So etwas kommt nicht von Christus, sondern beruht nur auf menschlichen Überlieferungen und entspringt der Art und Weise dieser Welt. Ja, lasst euch nicht durch Philosophie, durch all diese Dinge, lasst euch davon nicht verwirren. Weil das ist alles Zeugs, was Menschen sich ausgedacht haben, so wie Religionen, alle Religionen, die so ganz auf der ganzen Erde so vertreten sind. Das sind alles Dinge, die haben sich Menschen ausgedacht, um andere Menschen wieder mit sich zu ziehen, um andere Menschen von Gott abzubringen, um andere Menschen von dem einzig wahren Weg abzubringen oder auch einfach nur, um Macht auszuüben, um irgendwelche über Menschen zu bestimmen, über sie regieren zu können. Ja, da gibt es so viel Zeugs. Ne? Alles ist durch den Urknall entstanden oder nach dem Tod gibt es nichts mehr. Ne? Wir leben jetzt und nach dem Tod ist alles vorbei oder Gott gibt es nicht. Oder jeder hat seine eigene Weltanschauung, nach der er glücklich wird. Ich meine, das kann er ja haben. Also spricht ja nichts dagegen. Nur es kommt halt auch nirgends hin. Ne? Und deswegen ist es einfach wichtig, dass wir uns einfach nicht verwirren lassen, dass wir einfach gucken, was ist die Wahrheit, was ist das Wahre. Ne? Elfriede hat es schon gesagt heute Morgen, es ist wichtig, dass wir einfach wissen, wo ist die Wahrheit, wo finden wir die Wahrheit und wie folgen wir auch der Wahrheit. Das ist so ein wichtiger Punkt. Und dass wir nicht diesen ganzen Überlieferungen und all diesen Dingen dieser Welt aufsitzen, diesen ganzen, hier heißt es sogar Unsinn, hochtrabenden Unsinn, ne? Philosophie wird hier als hochtrabender Unsinn bezeichnet. All das, was die Menschen abbringt von Gott, ist alles hochtrabender Unsinn. Machst du mal. Denn in Christus allein wohnt die ganze Fülle des Göttlichen leibhaftig. Und durch die Verbindung mit ihm seid auch ihr mit diesem Leben erfüllt. Er ist der Herr über alle Herrscher und alle Mächte. Also in Christus allein finden wir all das, was wir brauchen für unser Leben. Dazu brauchen wir nicht diese ganzen Philosophien oder andere Dinge oder irgendwas. Denn in Christus allein wohnt die ganze Fülle des Göttlichen leibhaftig. Das hat mich daran erinnert, dass Jesus gesagt hat, dass er uns das Leben gibt und zwar im Überfluss. Ne? Er hat gesagt, meine Schafe, die hören meine Stimme und er sagt, von mir bekommt ihr das Leben im Überfluss. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns nicht durch alle möglichen Sachen, die so links und rechts uns begegnen, von diesem Weg abbringen lassen, ne? Sondern dass wir auf diesem Weg, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, über diesen Weg, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, dass wir auf diesem Weg bleiben, weil in ihm die ganze Fülle wohnt. Also wenn du Fülle willst in deinem Leben, dann bleib auf diesem Weg und geh nicht links und nicht rechts und lass dich nicht von jedem Dings, ja hier weiß einer was und da weiß einer was. Die Bibel sagt uns, irgendwann werden viele Messiasse auftreten. Es gab schon immer alle möglichen Erlöser in dieser Welt, die gesagt haben, jetzt habe ich die Erlösung, jetzt habe ich die Lösung, und die Leute laufen hierhin und dahin. Aber der einzig wahre Weg ist eben Jesus. Und durch die Verbindung mit ihm seid auch ihr mit diesem Leben erfüllt. Durch die Verbindung mit ihm seid auch ihr mit diesem Leben erfüllt. Er ist der Herr über alle Herrscher und alle Mächte. Er ist der Herr über alle Herrscher und alle Mächte. Ja, und das ist der Herr, vor dem wir unsere Knie beugen, weil er der Herr ist über alle Herrscher und alle Mächte. Wenn wir etwas brauchen, dann gehen wir zu dem. Ne? Ich sage immer, wenn auf der einen Seite Johannes tauft und auf der anderen Seite Jesus, das Problem hatte Johannes auch schon, warum sollte ich zu Johannes gehen, wenn dort Jesus ist? Und das war die Frage, die wir uns auch schon mal gestellt, als es darum ging, in welche Gemeinde sollen wir gehen. Und da ist es einfach wichtig zu gucken, wir wollen da sein, wo der Herr ist. Und das ist unser Ziel, dass wir nah bei Jesus sind. Und er ist der Herr über alle Herrscher und alle Mächte. Und ich finde, das sollte auch unsere Ehrfurcht vor Gott wecken, weil Gott ist real und er ist lebendig und er ist gegenwärtig. Und ganz wichtig, Gott ist für uns und er ist nicht gegen uns. Das ist so wichtig. Ne? Also die Weltanschauung, den Hochtrab, den Unsinn, alles beiseite legen, und wir wissen, wem wir folgen. Wir folgen dem Herrn. Und in Psalm 86, Vers 11, da heißt es: Weise mir, Herr, deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Ja, also der Herr ist es, der uns den Weg weist. Ne? Psalm 48, Vers 10, da heißt es: Herr, lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen. Es ist so wichtig, dass wir uns ausstrecken nach diesem Weg, den Gott für uns hat, nach dem Wohlgefallen Gottes. Nicht indem wir uns anstrengen, sondern es heißt: Lehre du mich, Herr. Ich bin offen für dich, Herr. Ich öffne mein Herz für dich, dass du zu mir sprechen darfst, dass du mich führen darfst, dass ich bereit bin, auf das zu hören, auch wenn es mir vielleicht gerade nicht gefällt, auch wenn es heißt, dass ich eigene Dinge abgeben muss, dass ich eigene Dinge aufgeben muss. Ne? Aber es ist so wichtig, dass wir unser Herz für den Herrn bereit machen, dass er zu uns sprechen darf, dass er uns führen kann durch seinen Heiligen Geist, dass wir offen sind, dass wir im Austausch sind mit dem Heiligen Geist, ne? Dass wir früh am Morgen schon mit dem Heiligen Geist in Kontakt treten. Das Erste, wenn wir aufstehen, sagen wir: Guten Morgen, Heiliger Geist, führ du mich heute, ne? Sei du heute mein Wegweiser, mein Licht auf meinem Weg. Und ich will, damit ich wandle in der Wahrheit, heißt es hier, richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Weil ich glaube, wir brauchen diese Ehrfurcht, diese Furcht Gottes, um wirklich richtigen Beziehungen mit dem Vater leben zu können. Müssen wir unser Herz wirklich auf ihn ausrichten, müssen sagen: Ja, Herr, du bist der Herr. Und ich bin nicht der Herr, ne? Du bist Gott, ich bin nicht Gott. Du bist der, der weiß, wie es geht. Du bist der Schöpfer von Himmel und Erde. Ja, wir sind letztendlich das Geschöpf. Jeremia 32, 40. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohl zu tun. Und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie nicht mehr von mir abweichen. Ja, Gott selber hat durch seinen Heiligen Geist auch die Ehrfurcht vor ihm ins Herz gelegt. Wir wissen, es ist ein liebevoller Vater, aber wir wissen auch, dass wir auch unsere Eltern achten und ehren sollen. Und so wie Gott unser Papa ist, so verdient Gott auch unsere Achtung und auch unsere Ehre, damit wir lange leben, heißt es. Ne? Wenn wir lange leben wollen, dann gilt es auch, Gott als unseren Vater zu ehren. Ja? Dann gilt es auch, Gott wirklich in allem an erste Stelle zu stellen. Ne? Er sagt, ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben, ne? Diesen hochtrabenden Unsinn, die Philosophien dieser Welt. Gott möchte unser Gott sein. Er möchte an erster Stelle sein. Alles andere legen wir zur Seite und folgen ihm nach. Also unser Leben soll unsere Ehrfurcht oder mit einem anderen Wort unseren Respekt vor Gott ausdrücken. Ne? Haben wir Respekt vor Gott? Haben wir Respekt vor Gott, wenn wir zusammenkommen? Haben wir Respekt vor Gott, wenn wir über ihn reden? Haben wir Respekt vor Gott im Gottesdienst? Deswegen auch pünktlich da sein. Jetzt haben wir die neue Übersetzung. Da ist es wichtig, die Übersetzung brauchen, einfach früher da zu sein. früher zu kommen, damit wir das alles ins Laufen kriegen. Also unser Leben soll unseren Respekt vor Gott ausdrücken. Ne? Wir setzen ihn an erste Stelle. Und Gott, der alles in allem ist, Vater, Schöpfer, Richter, allmächtig, allwissend, allumfassend. Ja? Gott, Vater, Gott hat von Anfang an, also Gott, Vater, ich sag mal was dazu, Gott hat von Anfang an den Menschen, und zwar Adam, eine väterliche Beziehung gehabt. War euch das klar? Gott war von Anfang an wie ein Vater zu Adam. Ne? Da hat Adam geschaffen und er hat nicht zu Adam gesagt, hör mal, ich hab dich und ich sag dir jetzt, wo es lang geht, sondern er hat ihn besucht, er hat Gemeinschaft mit ihm gehabt. Ne? Wir würden vielleicht so reagieren, wir würden sagen, hör mal, also ne, das hab ich, ihr habt das alles in die Wege geleitet und jetzt machst du das, was ich sage. Aber so ist Gott nicht gewesen. So ist Gott, so ist er auch heute nicht. So gehen manche vielleicht mit ihren Kindern um, aber Gott nicht. Und Gott hat Adam, selbst nach der Sünde, hat er ihn gerufen. Gott hat Adam gerufen und hat ihn gefragt, wo bist du? Nicht, weil Gott nicht wusste, wo er ist. Ne? Gott wusste, wo Adam ist. Aber er wollte wissen, Adam, wo stehst du? Adam, was ist los mit dir? Ne? Wo stehst du mir gegenüber? Und das ist das, ne? Wie stehst du zu mir, Adam? Das war die Frage, die Gott eigentlich gestellt hat. Und Gottes Antwort auf den Sündenfall war, es war keine Bestrafung, sondern Gott zeigte Adam die Konsequenzen seines Handelns auf. Ne? So wie bei den 10 Geboten, ne? In 2. Mose 20, wenn wir in der Bibel lesen, du sollst, und ähnlich war es auch hier bei Adam. Gott hat zwar gesagt, du sollst, aber wir wissen, man kann es auch sehen als du wirst. Ne? Es wird dir dies und das wird dir widerfahren, durch das, was du getan hast. Und so ist es auch bei uns. Wenn wir von Gott abweichen, wenn wir Dinge tun, die gegen das Wort Gottes sprechen, dann werden wir Konsequenzen haben, wir werden wir tragen. Und Gott in seiner Barmherzigkeit, der lindert auch noch die Konsequenzen und er tut uns immer noch Gutes. Und trotzdem ist es einfach da. Ne? Gott zeigte Adam die Konsequenzen seines Handelns auf. Und so musste Adam Gott auch vom Baum des Lebens entfernen. Ne? Das war auch der Grund, warum letztendlich Adam nicht im Paradies bleiben konnte, weil wenn er im Paradies geblieben wäre und er hätte noch vom Baum des Lebens gegessen, dann hätte Adam in seiner Sünde ewig gelebt. Es hätte keine Erlösung für ihn gegeben. Es wäre unmöglich gewesen für Adam von dieser Sünde. Gestellt euch, wir müssten ewig leben in Sünde. Was für ein schreckliches Leben das wäre, ohne Aussicht auf Erlösung. So hat Gott Adam aus dem Paradies rausgenommen, damit es eine Hoffnung gibt, damit es eine Hoffnung für die Menschen in der Sünde gibt. Nämlich die Hoffnung heißt Jesus, ne? Weil die Hoffnung ergreifen, die Jesus ergreifen, die Tat von Jesus für sich ergreifen, die kommen raus aus dieser Sünde. Und so musste Gott Adam vom Baum des Lebens entfernen, damit aus dem Paradies entfernen, damit Adam in Sünde nicht ewig lebt. Und ähnlich war es auch bei Kain. Also Gott warnte Kain vor dem, was in ihm vorging. Er sagte ihm, lass dich nicht von deinen Gefühlen beherrschen, sondern herrsche du durch deinen Geist. Ne? Also wir denken immer, ja, Gott, der hat den Adam bestraft und dann hat er, wie ist das überhaupt mit Gott? Aber Gott möchte den Menschen mit Gnade begegnen und so ist er auch dem mit Gnade begegnet letztendlich. Er hat ihn vorher gewarnt, er hat gesagt, pass auf, lass dich nicht von der Sünde beherrschen, lass dich nicht von deinen Gefühlen beherrschen, sondern steh auf dagegen. Aber Kain hat es halt trotzdem gemacht, er ist nicht aufgestanden, er hat nicht über die Sünde geherrscht. Aber nach seinem Brudermord hat Gott ihn nicht etwa umgebracht, er hat ihn nicht etwa nach dem Gesetz von Mose hätte er eigentlich sterben müssen. Aber Gott war gnädig mit ihm, er hat ihn nicht umgebracht, sondern er hat ihm die Konsequenzen seiner Entscheidung gezeigt. Und so ist es auch bei uns, Gott zeigt uns die Konsequenzen unserer Entscheidungen. Aber er hat keinen sogar geschützt, dass er weiterleben konnte. Ja, und so erkennen wir, dass Gott einfach ein guter Gott ist, dass Gott ein guter Vater ist, ein liebender Vater, der uns erzieht. Ja, Gott Schöpfer, ne? Gott ist ein Schöpfer. Gott ist der Schöpfer überhaupt. Es ist nicht nur ein Schöpfer, es ist der Schöpfer. Kolosser 1, Vers 16 heißt es, denn in ihm ist alles erschaffen worden. Ne, und wir müssen Ehrfurcht haben vor dem, in dem alles erschaffen worden ist. Alles, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Halleluja. Halleluja. So ein wahnsinnig großer Gott. Unvorstellbar, also immer wieder unvorstellbar, dass alles durch ihn geschaffen ist. Aber er ist auch der Herrscher über alles. Und das muss uns, sollte uns demütig machen vor Gott. Wir sollten vor dem, der der Herrscher über allem ist, auch entsprechend ihm begegnen. Alles ist durch dasselbe entstanden, sagt alles durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist, sagt uns das Johannesevangelium am Anfang. Ne? Und dann ist Gott der Richter. Gott Richter, und zwar Sprüche 20, Vers 8 heißt es, ein König, der auf dem Richterstuhl sitzt, findet mit seinen Augen jeden Bösen heraus. Das sieht jetzt gar nicht so nach Gericht aus, ne? Sondern das sieht mehr nach Krönung aus, ne? Jemand kriegt ein Krönchen auf dem Kopf, ja. Aber das ist so, wenn wir den Lauf vollendet haben, wenn wir mit Jesus den Lauf vollendet haben und wir sind am Ziel, dann findet ein Gericht statt, ja. Aber für die, die an Jesus glauben, wird es eine Belohnung sein. Und das ist das, was dieses Bild hier widerspiegelt. Ich habe geguckt nach Bilder auf dem Richterstuhl, aber das mit dem Richterstuhl ist eigentlich eher in Offenbarung. In der Offenbarung wird von dem Richterstuhl gesprochen, aber hier in diesen Bibelstellen, da geht es um diese Belohnung, die am Ende der Zeit kommt. Aber ich sage gleich noch was dazu, dass es gar nicht so einfach ist mit dieser Belohnung, sondern da gibt es auch verschiedene Aspekte dazu. Aber gehen wir erstmal zu Sprüche 20, Vers 8. Ein König, der auf dem Richterstuhl sitzt, findet mit seinen Augen jeden Bösen heraus. Ich finde, es sollte uns einfach Respekt einflößen vor Gott, auch dem Richter. Ne? Gott Vater, Gott der Schöpfer, aber Gott auch der Herr. Und so ist es ganz wichtig, dass wir das sehen. Und ich habe mir so gedacht, der König findet das mit seinen Augen heraus. Und mir kam so diese Erinnerung, dass die Heiden ein Mal an der Stirn haben. Ne? Und Gott sieht dieses Mal an der Stirn und er braucht gar nicht lange überlegen und er muss gar nicht erst was für sich Bücher wälzen. Manchmal denkt man so, ne, dieses Buch, da muss Gott erst Bücher wälzen, muss gucken, wer hat was Gutes. Nein, ich glaube, er erkennt die Guten einfach sofort und die anderen erkennt er genauso sofort. In 2. Korinther 5, Vers 10, da heißt es, denn wir alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Ne? Alle, also alle Gläubigen, wir Gläubigen müssen vor dem Richterstuhl Christus offenbar werden. Und wir werden dann empfangen für das, was wir getan haben, Belohnung. Oder auch die Werke werden verbrennen, die keine Belohnung verdient haben. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Wenn wir von diesen Körpern in die jenseitige Welt hinübergehen, muss jeder von uns darüber Rechenschaft ablegen, was er durch den Leib getan hat. Alle Taten, die wir getan haben, sei es gut oder sei es böse, ne? Das ist das, was hier steht. Also es ist nicht das Gericht des großen weißen Throns, was in Offenbarung 20, 11 bis 15 steht, sondern es ist eine Beurteilung von dem, was wir hier auf der Erde gemacht haben. Alles, was wir hier getan haben, die Bibel sagt uns, alles, was wir gesprochen haben, alles, was war, wird beurteilt von Jesus. Er guckt sich das alles an. Und zweitens werden unsere Beweggründe für das, was wir getan haben, beurteilt werden. Also wir brauchen uns nicht einbilden, wir tun hier irgendwas und das ist schon alles irgendwie erledigt. Wobei wir, komme ich gleich. Also es ist möglich, dass wir eine gerettete Seele haben und wir haben trotzdem ein vergeudetes Leben. Ja, also es ist möglich, wir sind zwar gerettet und wir sind in der Ewigkeit bei Jesus, aber viele der Dinge, die wir hier tun, waren einfach vor Gott wertlos. Ja? Das ist eigentlich das, warum wir zusammenkommen, warum wir in der Bibel lesen, warum wir versuchen, uns gegenseitig zu ermutigen, bleib auf dem richtigen Weg, ne? Guck auf das Ziel, pass auf, mit links und rechts abzubiegen und sowas alles, weil wir möchten ein erfolgreiches Leben für Jesus führen. Und das ist das, was hier bewertet wird. Also es ist möglich, eine gerettete Seele und ein vergeudetes Leben zu haben. Und das wird vor dem Richterstuhl Christi entschieden. Und es soll eine Ermutigung in unserem Dienst für den Herrn sein, weil es soll uns an den Grundsatz in Hebräer 6, Vers 10 erinnern, denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk, die Bemühungen in der Liebe vergäße, die er für seinen Namen bewiesen hat, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Paulus weiß, dass die Mühen dieses Lebens es wert sind, denn er wird am Richterstuhl des Christus belohnt werden. Also wir müssen in dem Bewusstsein leben, dass unsere Motive für unser Handeln beurteilt werden. Und man kann die richtigen Dinge tun, aber mit einem falschen Herzen. Ja, da warnt uns die Bibel vor. Wir können die richtigen Dinge tun mit einem falschen Herzen. Steht im 1. Korinther 13, 1 bis 3, das teilt diesen Gedanken. Also Gott wird diese Person oft trotzdem gebrauchen. Das ist auch nicht so, dass wir jetzt sagen können, ach, mit dem kann Gott nichts anfangen. Also Gott kann alles gebrauchen und Gott kann durch alles wirken. Und so wird Gott auch durch alle Menschen auf irgendeine Art und Weise. Und es kann sogar sein, dass es großen Segen bringt. Und doch ist es am Ende so, als ob wir nichts für den Herrn getan hätten. Unsere Motive für den Dienst nicht vor dem Richterstuhl des Christus standhielten. Also lasst euch immer, wir müssen immer uns durch den Geist leiten lassen. Wir müssen wachsam sein für das, was der Herr tatsächlich möchte. In 1. Korinther 3, 12 bis 15, da geht es Paulus im Wesentlichen auch um diesen Gedanken. Und er spricht von einer kommenden Beurteilung der Werke eines jeden vor dem Herrn. In diesem Abschnitt macht er deutlich, dass das, was wir tun und unser Motiv ist zu tun, durch das Feuer geprüft wird. Und das reinigende Feuer wird alles verbrennen, was nicht von ihm war. Das ist, was da, wenn es heißt, wir werden geprüft und es gibt Werke aus Holz, Stroh, aus Gold, Diamant. Und alles, was Holz und Stroh ist, wird verbrennen und das andere wird bestehen bleiben. Und das ist, wofür es am Ende auch die Belohnung gibt, wenn wir bei Jesus sind. Ne? Also lasst euch nicht entmutigen, sagen, hier, das hat alles sowieso keinen Zweck. Es ist, wir bleiben dem Herrn treu und wir müssen einfach schauen, dass wir es in der richtigen Haltung tun. Also wir werden nicht für das bestraft werden, was wir nicht in rechter Weise für den Herrn getan haben. Die Dinge werden einfach verbrannt, sagt uns das Wort. Und es wäre, als hätten wir sie nie getan. Ne? Also es kann sein, dass vieles von dem, was ich tue, vieles von dem, was ich so mich bemühe, wo ich auch denke, ich mache es in guter Absicht für den Herrn, dass es einfach am Ende weg ist. Ne? Sondern es ist so, als ob ich es nie getan hätte. Und die Dinge, die wir wirklich aus dem Herrn heraus tun, die, für die werden wir auch eine Belohnung bekommen, sagt uns das Wort Gottes. Also was übrig bleibt, wird belohnt werden. Und traurigerweise werden einige in den Himmel kommen und denken, dass sie große Dinge für Gott getan haben und werden rausfinden, dass es gar nicht viel wert war. Und andere werden vielleicht denken, anderen wird es umgedreht gehen. Die werden denken, oh, ich habe vielleicht gar nicht viel Wertvolles getan. Aber die Beurteilung von Jesus ist das Entscheidende. Also das Entscheidende vor dem Gericht Christi ist das Vorrecht der Christen. Also Menschen, die Jesus nicht kennen, werden nicht vor dieses Gericht kommen, sondern nur die, die an den Herrn glauben. Die werden hier hinkommen und die werden beurteilt werden. Und das ist das, wo uns der Herr sagt. Deswegen ist es auch immer wieder wichtig, dass wir dem Herrn unser Herz zur Prüfung geben. Dass wir nicht einfach so weitermachen und unreflektiert durchs Leben gehen, sondern wir müssen uns untereinander reflektieren und wir müssen uns auch besonders von dem Heiligen Geist reflektieren lassen. Wir müssen uns von Jesus reflektieren lassen, von dem Vater. Wir müssen einfach mit ihm tiefe Gemeinschaft haben. Ich glaube, wenn wir in tiefer Gemeinschaft mit dem Herrn und die Bibel sagt auch in tiefer Gemeinschaft mit den Geschwistern, den Heiligen leben und uns gegenseitig mittragen, glaube dann, ist das alles nicht das Problem, sondern dann können wir uns gegenseitig ermutigen und gegenseitig immer wieder heranziehen. Also das Erscheinen vor dem Gericht ist das Vorrecht der Christen. Und es geht nicht um die Beurteilung der Werke und indirekt um den Charakter und nicht um die Bestimmung des Schicksals. Lohnung, nicht um den Status. Ja, also es geht um die Beurteilung, ich sage es nochmal, um die Beurteilung der Werke und indirekt um den Charakter. Und es geht nicht um die Bestimmung des Schicksals. Also da wird nicht entschieden, ob einer in Feuersee kommt oder ob einer gerettet ist, sondern es geht wirklich darum, was haben wir in unserem Leben getan. Und hatten Sie, wenn wir in unserem Leben schon mal ein gewisses Maß an Erfolg haben und dachten, wir hätten das alleine geschafft, dann lasst mich nicht täuschen. Ne? Wir denken oft so, ja, das haben wir geschafft, aber alles kommt vom Herrn und ohne den Herrn schaffen wir nichts. Und das ist so wichtig, Halleluja, dass wir einfach auf den Herrn achten und ihm treu sind in allen Dingen. So, Halleluja, Amen.